übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Geschichtenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichtenfolge unseres Podcasts übers Leben, Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Mit mir Nicole ist heute hier, meine Kollegin Anke.
Hallo.
Und Laura, 25 Jahre alt, lebt im Kreis Ahrweiler und ist Sozialarbeiterin.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir starten mit einer kurzen Reorientierung. Ich darf wie in den vorherigen Wochen dazu einladen, dass wir einmal den Raum um uns wahrnehmen, im Hier und Jetzt, wo wir gerade sind, sei es draußen beim Spazierengehen zu fühlen, wie ist die Bodenbeschaffenheit unter unseren Füßen, oder wenn wir jetzt vielleicht zu Hause auf der Couch liegen oder auf dem Stuhl sitzen, einmal wahrzunehmen, wo ich das Möbelstück unter mir im Außenkontakt am besten wahrnehme. Nicole, wie geht's dir hier auf unseren schicken Besprechungsstühlen?
An der Wirbelsäule spüre ich das.
Und dann darf man gerne den Blick durch den Raum schweifen lassen und sich eine Farbe aussuchen und mal zählen, wie oft einem diese Farbe im Raum begegnet. Wenn wir uns hier im Raum für die Farbe Gelb entscheiden, haben wir relativ schnell fertig gezählt. Und mit einem tiefen Durchatmen starten wir in unsere heutige Folge. Laura, du hast uns eine Geschichte mitgebracht.
Genau, ich dachte, ich erzähle euch heute von dem herausforderndsten Jahr, das ich bisher erleben durfte. Und genau, ich würde anfangen mit der Flut. Ich denke, das ist hier allen auch ein Begriff. Und genau, das war quasi so der Tag, wo es, ja, was ich so als Kind, also als Tag nehme, wo es dann erstmal herausfordernd wurde. Und genau, 4 Monate nach der Flut ist mein Opa gestorben. Ja, sehr plötzlich. Es waren ungefähr 3 Monate von der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs, bis er dann gestorben ist. Es war ja dann durch die Flut noch was dazu und das war sehr, ja, sehr anstrengend und sehr herausfordernd. Genau, und dann hatten wir das überstanden. Meine Oma hatte schon seit Jahren Krebs und deswegen war das dann nochmal schwieriger, weil alle davon ausgegangen sind, dass es halt, dass meine Oma zuerst sterben wird und nicht mein Opa. Und dann kam das dazwischen. Das dazwischen hört sich ein bisschen blöd an, aber ja, dann sehr plötzlich dazu. Mhm. Und genau, dann ging es meiner Oma auch schlechter. Sie war dann Anfang Januar auch im Krankenhaus und hatte eine Meningitis, das heißt eine Entzündung im Kopf sozusagen. Und war halt auf der Intensivstation und das war sehr, sehr schwierig für uns alle, weil ja der Opa gerade gestorben war und dann hatten wir gerade einmal Weihnachten mit der Oma und dann wurde es auch für sie was schwieriger. Genau, dann hatte sie ihren 65. Geburtstag und 2 Wochen später ist sie dann gestorben. Und das war dann natürlich nochmal sehr, sehr, sehr krass und das waren dann so ungefähr ein Dreivierteljahr. Und nach diesem Dreivierteljahr war für mich dann klar, okay, jetzt muss ich irgendwas ändern. Also ich hatte im Januar schon angefangen, Yoga zu machen. Dann habe ich so eine tägliche Yoga-Challenge gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das hat mir geholfen, mich durch die Zeit so ein bisschen getragen. Und dann nach dem einen Monat habe ich gesagt, komm, ich mache noch einen zweiten dahinter. Und das hat mir in dem Moment wirklich sehr gut geholfen und halt einfach so sich Zeit für sich selber zu nehmen. Und ja, das ist so ein bisschen das war die Zeit, die wirklich sehr krass war. Dann natürlich auch immer wieder mit dem Pendeln nach Ahrweiler, um halt der Familie zu helfen, um da ja halt auch mit der Flut weiterzukommen, wieder den Wiederaufbau voranzutreiben. Ja, und das war ja sehr herausfordernd und krass. Und nachdem meine Oma dann gestorben ist, habe ich, also vielleicht noch ein bisschen was zu der Zeit, wie das generell war. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich schwimme und dass ich einfach nur gucke, dass ich ja von Tag zu Tag irgendwie über die Runden komme, weil es einfach, ich hatte eine Zeit lang, da kamen jede Woche ein, zwei Nachrichten, die einfach einen immer wieder ja getroffen haben und wo es dann immer wieder schwieriger wurde. Das heißt, man wurde irgendwie immer wieder weiter runtergeschlagen sozusagen und war irgendwann so, okay, ich muss hier irgendwie klarkommen. Und genau, nachdem meine Oma dann gestorben war, war für mich klar, jetzt muss ich was ändern. Und dann habe ich mir auch einen Therapieplatz gesucht. Und da kann ich euch nur raten, die Leute, die gerade zuhören, schaut da gerne mal an unseren gemeinsamen E-Learning-Kurs rein. Also den habe ich gemacht mit ja, ein paar anderen, aber so sind wir auch hier in den Kontext heute reingekommen durch unser Projektteam. Und genau, da haben wir eben, habe ich den E-Learning-Kurs gemacht mit und da haben wir auch ein Video zum Thema Therapieplatzsuche gemacht. Das heißt, wir geben euch ungefähr 10 Tipps mit an die Hand, Tipps und Tricks, wie ihr einen Therapieplatz findet. Und ja, das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Bei mir hat es ungefähr 6 Wochen gedauert, bis ich dann mein zweites Erstgespräch hatte. Und dann, ja, hatte ich Gott sei Dank ganz plötzlich einen Therapieplatz. Und das war sehr, sehr gut für mich und ja, generell.
Vielleicht kurz zum Projekt. Nicole und ich wissen ja, wovon du erzählst. Ich überlege gerade, wie kam das denn zustande? Ich glaube, es ist auf das Engagement von Jörg Meirer zurückzuführen, ne?
Genau.
Der uns ja in einer anderen Podcast-Folge schon über die Resilienzfaktoren Sinn und Werte und soziale Unterstützung Gesprächspartner war. Und er hat irgendwie angeregt, dass wir zusammenkommen, zusammen mit dir, dem Ehepaar Smolenski als Eigentümer der Dr. von Ehrenwaldschen Klinik und einigen weiteren mit der Idee zu gucken, wie können wir nochmal die Thematiken Stressverarbeitung, traumatisches Erleben, welche niedrigschwelligen Angebote können wir nochmal schaffen für die Menschen, nicht nur hier im Tal, sondern überall, wo wir gerade Belastungen erleben. Ne? Wir müssen die Nachrichten ja nur anmachen, da kommen wir schon gute Chancen, irgendwie belastet zu sein. Und ein Bestandteil ist der Podcast, in dem wir dich heute als Gästin begrüßen. Und ein Bestandteil ist aber auch dieser E-Learning-Kurs.
Genau, und unser E-Learning-Kurs hat den Titel Zurück in deine Kraft. Und das sind eben, ja, ist ein Leitfaden für euch, wo ihr euch mit dem Thema Trauma und Herausforderungen beschäftigen könnt. Den Link für den Kurs findet ihr unten in den Shownotes.
Und die Idee ist, nochmal ganz viel Wissen zu vermitteln, glaube ich, ne? Also du hast viel Mühe reingesteckt, mit Frau Dr. Smolenski Texte vorbereitet und führst.
Genau, also ich führe durch den Kurs. Also da wird man nämlich dann auch sehen und nicht nur hören. Und genau, wir haben ganz unterschiedliche Themen und ich werde euch dann auf dem Weg begleiten, damit es ja euch hoffentlich ein wenig besser geht durch den Kurs. Und wir haben auch Übungen dabei, das heißt bestimmte Techniken, um ja in Situationen, in denen es einem nicht so gut geht, wieder ja ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Und die sind wirklich sehr, sehr toll. Es hat mir auch nochmal geholfen, so ein bisschen das Ganze weiter zu, ja, nochmal einen Ticken zu verarbeiten und nochmal eine andere Perspektive einzunehmen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Rückblickend würdest du sagen, das Wissen, was du jetzt hast, hätte dir in der Situation auf jeden Fall auch geholfen?
Also ich glaube, in der Situation selber vom Fluterlebnis würde ich sagen, nein, weil man erlebt es ja in dem Moment. Mhm. Aber mit ja, ein bisschen Zeit verstrichen würde ich sagen, hilft das Wissen auf jeden Fall. Und man hat ja dann auch einen Wiedererkennungswert, wenn man das dann hört und vielleicht auch sieht, um einfach zu sehen, okay, das sind zum Beispiel Techniken oder ich habe dieses Symptom und jetzt kann ich damit was anfangen, ich kann das einordnen. Und das ist dann schon sehr, sehr hilfreich für einen persönlich.
Wenn du jetzt so zurückblickst, was für eine Überschrift würdest du dieser Zeit in deinem Leben geben?
Das finde ich sehr schwierig. Also es war ja, also ich habe bewusst herausfordernd gesagt, weil es war eine Herausforderung und die habe ich gemeistert. Ja, das Fieber schreit. Also ich überlege irgendwie von der so Berg- und Talfahrt durchs Leben.
Mhm.
Vielleicht. Ja. Weil es halt, wie gesagt, schon schlimm war, aber man halt auch daran gewachsen ist. Also ne, ich hab so viel über mich selber gelernt, über mein Umfeld gelernt und bin halt in den Austausch mit meinen Freundinnen, mit meinem Partner gegangen und habe einfach gelernt, mir selber eine Freundin zu sein. Und ich denke, das sind so wichtige Erkenntnisse, dass ich diese Zeit nicht missen möchte, egal wie schwer sie war, weil sie mir trotzdem ja im Nachhinein auch Positives gebracht hat.
Gab es auch gute Momente in der Zeit?
Absolut. Ich weiß noch, als wir, ich glaube, das war so ein paar Wochen nach der Flut, wir hatten bei meinen Eltern im Garten ein Trampolin gehabt, was in den Boden eingesenkt war.
Mhm.
Aber das konnte man natürlich nicht mehr benutzen nach der Flut. Das heißt, wir haben das dann rausgerissen und dieses Loch dann mit Steinen gefüllt. Und auf diesem Loch haben wir dann auf den Steinen ein Feuer gemacht und saßen dann auf Bierbänken da und haben dann ja erzählt und den Tag ausklingen lassen, nachdem wir halt dann drin noch gearbeitet hatten, haben natürlich auch das ein oder andere Bierchen getrunken an dem Abend. Und das war einfach ein richtig schöner Moment, weil man wusste, es geht wieder bergauf. Man ist nicht in diesem, ja, in diesem Teufelskreis, sag ich mal, gefangen von Schlamm und dem Geruch und alles, sondern es gibt auch wieder Spaß, den man haben kann und darf. Und dann da mit den, ja, mit Freunden zu sitzen und der Familie, das war einfach sehr, sehr schön und ja, einfach sehr bereichernd.
Und habt ihr euch diesen Grillplatz im Garten erhalten?
Leider nein. Da ist jetzt leider Wiese drüber. Wir wollten einen Pool haben, aber manchmal hält es an. Ja.
Ja.
Aber ich konnte mir das sehr schön vorstellen, da einen Grillplatz zu machen, weil das einfach unfassbar schön war. Und das war ja da, die Grundlage.
Ja. Auf jeden Fall, ne?
Ja.
Gibt es noch andere wichtige Dinge, die du anderen mit auf den Weg geben möchtest, die du gelernt hast in dieser Zeit?
Also ganz besonders in der Therapie wurde mir das, durfte ich das erleben. Und zwar habe ich das Kleiderschrank sortieren getauft. Ja, die einen denken jetzt, okay, wo kommen wir jetzt daher? Aber es geht quasi darum, dass unsere Erlebnisse quasi unsere Kleidungsstücke sind und wir die, wenn wir in einer herausfordernden oder schwierigen Situation sind, dass wir diese Erlebnisse einfach in den Schrank tun und einfach nicht sortieren. Das heißt, wir haben dann einen Kleiderschrank voll mit unsortierten Klamotten und wir wissen, wenn wir den Schrank öffnen, dann fallen uns die Klamotten entgegen und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir haben da auch eine Hemmschwelle, den Kleiderschrank zu öffnen. Und wenn wir jetzt quasi zum Beispiel in einem therapeutischen Setting sind, dass wir dann den Schrank öffnen und jedes Kleidungsstück einzeln herausnehmen und sortieren, also verarbeiten. Und dann legen wir dieses Kleidungsstück wieder ja, sortiert und geordnet in den Kleiderschrank zurück. Und dadurch haben wir eben diese schwierige Situation ja besser verarbeitet und wissen, wenn wir den Kleiderschrank aufmachen, ist der Kleiderschrank auch sortiert und uns fällt nichts entgegen.
Mhm. Ein gutes Bild, was sich da auch ergibt, ganz ähnlich ist, man kann das auch als Bücherei sehen, ne? Und Bücher und was? DVDs und CDs und Schallplatten, die irgendwie sortiert werden wollen, ne? Wichtig ist zu wissen, wo ist es abgelegt, damit ich eine Chance habe, wenn ich darauf schauen will oder wenn ich die Erinnerung hervorholen will, dass ich in der Hand habe, in welchem Umfang ich sie mir aus dem Regal ziehe und ob ich sie von allen Seiten anschauen will oder vielleicht nur einen flüchtigen Blick drauf werfen. Ne? Von daher ist gut, wenn die Dinge sortiert sind.
Ja, und man muss es ja auch nicht alleine machen. Also das ist ja manchmal auch sehr, ja, erschlagend, sage ich mal, wenn man dann sich vielleicht mit manchen Situationen nochmal im Nachgang beschäftigt. Deswegen, wenn man dann halt ja in einem therapeutischen Setting ist oder mit, ja, mit Freundinnen oder dem Partner, der Partnerin darüber spricht, ist das ja dann auch sehr, man ist nicht alleine. Man darf und sollte sich öffnen und einfach darüber reden, auch im Bekanntenkreis. Ja, dann habe ich noch etwas weiteres, was ich gelernt habe oder wieder lernen durfte. Und zwar war das, auf mein Bauchgefühl zu hören. In der Flutnacht war ich nicht im Ahrtal und ich hatte aber das Gefühl, dass ich, also mein Bauchgefühl, dass ich nach Ahrweiler fahren sollte. Und da habe ich mich aber bewusst gegen entschieden, weil ich am nächsten Tag halt arbeiten musste und die Fahrzeit ungefähr 2,5 Stunden beim Zug betrag. Und das war halt dann nicht, da habe ich halt gesagt, das macht einfach absolut gar keinen Sinn für mich, dann da runter zu fahren, und habe quasi mein Bauchgefühl bewusst missachtet und nicht auf mich gehört, was ich eigentlich hätte tun sollen. Und das war, hat mich wieder einige Zeit gekostet, dann wieder auf mich und mein Bauchgefühl zu hören und halt auch wieder das mehr wahrzunehmen und halt dann, okay, mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte jetzt dahin fahren, dass ich dann auch wieder eher darauf vertraut habe und auf mich selber vertraut habe, was ich einfach gelernt habe, auf mich selber zu vertrauen und das zu tun, was mir gut tut in dem Moment.
Das ist ein Punkt, der uns auch in den anderen Folgen regelmäßig begegnet. Dass Menschen sagen, dass es wichtig ist, bei all den guten und wohlgemeinten Ratschlägen, Annahmen, Tipps, Empfehlungen, gut ist, auf das persönliche Bauchgefühl zu hören und dem auch zu vertrauen. Vertrauen zu dürfen.
Ja, es ist halt das eigene Leben und man hat die Erlebnisse selber gemacht. Und natürlich finden manche Menschen sich wieder in dem, was man erlebt hat. Aber trotzdem ist das ja alles die persönliche Geschichte und die persönliche Erfahrung. Und das heißt, man muss auch selber den Weg finden, wie man damit umgeht. Und nur weil der einen Person jetzt zum Beispiel das Reisen geholfen hat, heißt es nicht, dass es der anderen Person auch hilft, dass sie eher sagt, ich brauche jetzt ein Buch und setze mich in den Wald. Ne? Also es gibt ja, wir sind alle Individuen, wir sind alle unterschiedlich und uns helfen allen unterschiedliche Sachen. Und das kann man nicht, man kann nicht jeden Menschen sagen, dass das Gleiche hilft, sondern man muss eben auf sich selber hören.
Gab es denn irgendwas, was dir geholfen hat, was nicht direkt mit der Auseinandersetzung mit der Situation zu tun hatte? Gerade Lesen oder Reisen vorgeschlagen.
Ja, ganz klar, das Reisen. Also ich habe halt meine Bachelorarbeit geschrieben und war damit meinem Bachelor fertig. Das war dann Anfang 23. Und ich habe dann mit meinem Masterstudium halt so Wintersemester wieder angefangen. Und da war für mich klar, ich reise jetzt. Also ich muss jetzt raus und ich bin mit einer Freundin unterwegs gewesen einen Monat, dann einen Monat mit meinem Partner und einen Monat alleine. Und das war wirklich, ich weiß noch, ich konnte, als ich dann, ich glaube, das war dann nach 6 Wochen Reisen, war ich dann in einer, auf einer abgelegenen Insel an einem sehr einsamen Ort und mit meinem Partner, und wir sind dann über die Felsen am Wasser lang spaziert, und dann habe ich das erste Mal wieder von Herzen gelacht, und das war unfassbar erleichternd und bereichernd für mich. Und von diesem Moment gibt es auch ein Foto, und das hängt auch bei mir im Wohnzimmer, weil das einfach so, ab dem Moment wusste ich, es geht alles voran und mir geht es besser, und das, was ich gerade tue, ist so, so gut für mich und für mein Leben. Und genau, dann hatte ich noch die 6 weiteren Wochen, natürlich dann alleine reisen war natürlich in der ersten Zeit sehr herausfordernd, aber
sicherlich, ne?
Und aufregend, ja, aber es war das Beste, was ich machen kann. Also das kann ich auch jeder Person nur empfehlen, mal eine Zeit lang alleine zu reisen. Und wenn man mit einem Wochenendtrip jetzt nicht in Südostasien anfängt, sondern von Freiburg fährt oder so, in der Nähe bleibt, einfach mal. Man lernt sich selber ganz anders kennen und man schaut nochmal, okay, was brauche ich jetzt wirklich? Was möchte ich jetzt wirklich? Wenn man in Gruppen unterwegs ist, hat man ja immer, ist man ja immer auch bisschen von anderen bestimmt. Und wenn man dann alleine da ist und dann sagt, okay, ich hole mir jetzt das Hotel mit Pool, weil ich Bock habe auf den Pool. Und dann ist das natürlich auch nochmal sehr viel ja, bereichender für einen selber. Ja, also das war wirklich rückblickend mit das Beste, was ich tun konnte für mich persönlich.
Schön. Wir beenden unsere Folgen aber mit einem aktuellen Glücksmoment. Hast du uns da auch einen kleinen Marienstein-Moment mitgebracht, der vielleicht heute oder gestern war oder irgendwas, worauf du dich besonders freust?
Meine Schwester war jetzt ein paar Tage bei mir und wir waren gestern zusammen im Fitnessstudio und das war sehr schön, sich einfach nochmal ja, zu bewegen, für sich selber Zeit zu nehmen und meine Schwester auch ein bisschen an ein paar andere Dinge heranzuführen. genau, ich würde sagen, das war mein Meilenstein-Moment von gestern.
Schön. Und du, Anke?
Ich habe vor, was zu entdecken. Also ich kann auch nicht sagen, es ist ein zurückliegender Meilenstein-Moment. Aber ich habe in den vergangenen Tagen mit einem Freund telefoniert, der einen kurzen Moment der Unsicherheit hatte, weil er in Koblenz auf dem Friedhof war und sagte, oh, kann ich hier eigentlich gerade telefonieren? Aber ja, doch geht. Ich sagte, ich wollte gar nicht bei einer Beerdigung stören. Dann sagte er, nee. Die Tochter nahm am Schwimmunterricht teil und er hat sich dagegen entschieden, die Zeit im Auto zu verbringen, sondern den Koblenzer Friedhof zu entdecken, der ja so viel mehr ist als reiner Friedhof, da sind irgendwelche Baumsammlungen und es ist eher eine Parkanlage, die sich da den Hang hochzieht. Und er hat mit so viel Freude davon berichtet, was er so alles entdeckt und wie schön es auf diesem Friedhof ist, dass auf meiner To-Do-Liste steht, wenn das Wetter wieder ein bisschen beständiger wird, dass ich mal diesen Friedhof entdecken werde. Weil ich kenne den tatsächlich nur aus Beerdigungssituationen. Und er sagt, er ist noch so viel mehr. Und ich habe in der Zwischenzeit gesehen, es sind sogar Bücher über diesen Friedhof geschrieben worden. Okay. Also ich habe so eine Entdeckungsmission vor mir.
Ich war am Wochenende auf Entdeckungsreise im Wald und es war irgendwie nieseliges Wetter. Er hatte jetzt eigentlich so eine lange, super gutes Wetterperiode und es war sehr nieselig. Es hatte schon fast was Herbstliches und das ist unglaublich sinnlich, in diesem Wald unterwegs zu sein, wenn es regnet, weil es einfach krass duftet. Die Blätter leuchten irgendwie und wir haben einfach schöne Dinge gesammelt, die Mama und ich. Haben wir normalerweise nur im Herbst, haben wir jetzt einfach schon mal im Sommer gemacht. Das war schön.
Dann darf ich zum Ende dieser Folge uns drei und auch alle Zuhörenden einladen, wieder gut im Hier und Jetzt anzukommen, sich einmal im Raum zu orientieren, zu gucken, wie fühlt sich der Teppich unter den Füßen an oder das Sitzmöbel, auf dem ich sitze, zu gucken, ob die gelben Dinge im Raum unverändert sind. Bei uns in jedem Fall, wir haben uns nämlich keinen Zentimeter wegbewegt sogar. Und mit ein paar tiefen Atemzügen herzlich dazu einladen, wieder gut im Hier und Jetzt anzukommen. Und dann dürfen wir eine gute Restwoche wünschen und freuen uns, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Übers Leben. Bis dahin.
Bis bald.
Tschüss.